Sollte mich jemand nicht kennen, das dürften die wenigsten sein. Mein Name ist Ronald Klette und ich gehöre hier zu dieser Gemeinschaft. Und mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, eigentlich war das die Predigt. Ja, da ist alles drin, was soll ich euch noch erzählen? Aber nicht ich, sondern Jesus möchte ja was erzählen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Früher habe ich gedacht, das ist so eine fromme Floskel, die da so am Beginn des Gottesdienstes immer gesagt wird. Aber der Apostel Paulus beginnt viele Briefe mit diesem Wunsch für die Gemeinde, die er anschreibt. Und von Gnade sind wir alle abhängig, der Gnade Gottes. Und auch der Friede ist eine Grundlage unseres Lebens. Und hier geht es nicht um den Frieden der Welt, den Frieden zwischen den Menschen, sondern es geht um den Frieden zwischen uns Menschen und Gott. Und das ist dann auch so ein Stück der Inhalt der Worte, die ihr heute hören werdet. Und da wir einen Blaukreuz-Gottesdienst haben heute, habe ich ein Thema aus dem Blauen Kreuz aufgegriffen. Da gibt es einen Slogan, der nennt sich Befreit leben lernen. Befreit leben lernen. Nun, eigentlich ist jeder einzelne Begriff hier es wert, daraus eine Predigt zu machen. Und auch viel mehr eigentlich noch. Und wenn ich sage Predigt, dann meine ich auch Predigt und nicht einen Vortrag. Predigt heißt für mich die Verbindung von diesem Wort über die Bibel zu uns Menschen. Und da es zeitmäßig nicht machbar ist, alle drei Begriffe zu behandeln, habe ich mich auf den ersten konzentriert, auf das Wort befreit. Da steckt ja Freiheit drin. Aber was ist Freiheit? Also ich mache jetzt keinen philosophischen Exkurs und auch keinen politischen, aber ich möchte es trotzdem kurz anreißen. Über diesen Begriff haben sich schon viele in der Vergangenheit Gedanken gemacht, tun es heute und werden es auch in Zukunft tun. Weil dieser Begriff ständig neu diskutiert, definiert wird, weil sich die Bedingungen ständig ändern, die Lebensbedingungen, die gesellschaftlichen Bedingungen und so weiter. Und er beeinflusst alle Lebensbereiche von uns. Als Beispiel möchte ich hier nennen Psychologie, Kultur, Soziologie, Religion, Politik, Recht. Freiheit direkt hat direkt und indirekt Einfluss auf unser Leben. Die einen meinen vielleicht, Freiheit ist immer die Freiheit der anderen oder Andersdenkenden. Manche kennen diese Aussage bestimmt. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Aber wenn man das richtig durchdenkt, gibt es ein Problem. Wenn zuerst immer die Freiheit der anderen entscheidend ist, wo bleibt dann meine Freiheit? Oder Freiheit bedeutet, jeder kann tun und lassen, was er selbst für richtig hält. Die sogenannte absolute Freiheit. Letztendlich würde das bedeuten, es gibt keine Regeln. Ich kann also auf der Straße fahren, wie es mir gefällt, ohne Rücksicht auf die anderen. Manche tun das ja auch. Letztendlich würde das innerhalb kürzester Zeit massenhaft zu Unfällen sowie materiellen und körperlichen Schäden führen. Und natürlich zu Auseinandersetzungen der unterschiedlichsten Formen zwischen uns Menschen. Das Endergebnis wäre immer, der Stärkere hat bzw. bekommt Recht. Oder man geht in einen Laden, nimmt sich, was man will und verlässt diesen wieder ohne zu bezahlen, weil man es nicht für nötig hält. Dann wären die Geschäfte sicherlich, wenn das jeder machen würde, innerhalb kürzester Zeit leer. Und es gäbe wieder Streit zwischen den Menschen. Diese Beispiele verdeutlichen die absolute Freiheit ohne Regeln. Genau, die absolute Freiheit ohne Regeln wird ins Chaos führen, und zwar in allen Lebensbereichen. Was sagt die Bibel dazu? Ich habe nachgeschaut in der kleinen Konkordanz. Die Konkordanz ist ein Nachschlagewerk, in dem alle wichtigen Wörter der Bibel in ihrem Zusammenhang festgehalten sind, Wenn also jemand mal einen Bibelvers sucht und ich weiß, wo er steht, also ich kann mir das immer schlecht merken, es gibt Leute, die sagen das immer, wo die Verse stehen, ich kann es nicht. Und dann schaut man nach und dann findet man die Bibelverse und kann die dann in der Bibel suchen. Und da habe ich mal nachgeschaut, in der Bibel, also in dem Alten und Neuen Testament, gibt es 18 Verse mit dem Wort frei und 13 Verse mit dem Wort Freiheit. Und eine der bekanntesten Bibelstellen in diesem Zusammenhang bezüglich Freiheit steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17, also Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und da heißt es, der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn man nun im Zusammenhang mit dem Blauen Kreuz von Freiheit spricht, denkt man sicherlich in erster Linie an die Befreiung von Menschen von ihrer Sucht. Denn das Wort Befreiung bedeutet ja, jemand ist in irgendeiner Form in seiner Freiheit eingeschränkt, anders ausgedrückt, gefangen. Und das will man ja im besten Fall loswerden. Und da ist es egal, ob es Alkohol ist, illegale Drogen oder süchtige Denk- und Verhaltensweisen. Vor diesem ganzen Problem ist keiner gefeit. Es kann alle Menschen treffen, unabhängig davon, in welcher gesellschaftlichen Schicht sie sich bewegen, ob sie arm oder reich sind. Die Reichen haben nur den Vorteil, die können sich reinere Drogen leisten und vielleicht teuren Alkohol. Aber die Auswirkungen sind die gleichen. Die Arbeit des Blauen Kreuzes begann 1877 in der Schweiz. Und sie beruht auf zwei Säulen. Erstens, die erste Säule ist das Evangelium, die gute Nachricht der Rettung durch Jesus. Und die zweite Säule ist die Enthaltsamkeit, also die Abstinenz. Nicht nur als Ziel der Betroffenen, sondern auch der Mitarbeiter als Grundlage ihrer Arbeit mit den Betroffenen. Damals hieß es wirklich Enthaltsamkeit. Es wurden Enthaltsamkeitsvereine gegründet. Es wurden Enthaltsamkeitsverpflichtungen unterschrieben. Das Wort Abstinenz kam dann erst später. Und die Gründerväter des Blauen Kreuzes, der Pfarrer Louis Lucien Rochard und Arnold Beauvais, waren im Gegensatz zu den Gründern der anonymen Alkoholiker nicht selbst von der Sucht betroffen, sondern es waren Menschen, die das Elend der Abhängigen und ihrer Familien veranlasst hat, etwas dagegen zu tun. Daher auch die Verpflichtung der Mitarbeiter zur Abstinenz, aus Solidarität zu den Betroffenen. Leider macht der Zeitgeist auch vor dem Blauen Kreuz nicht Halt und die genannten Grundsätze werden im Laufe der letzten Jahre immer mehr verwässert und aufgelöst. Aber es gibt noch Blaukreuzgruppen, die sich von den ursprünglichen Grundsätzen nicht abbringen lassen und ihre Arbeit fest darauf gründen. Doch zurück aus dem Exkurs zur Geschichte des Blauen Kreuzes zu unserem Begriff befreit. Wie bereits angeführt, setzt er ja die Erkenntnis voraus, dass mich etwas oder dass mich jemand einschränkt. Daraus folgt die Frage, wer oder was befreit mich daraus? Im Johannesevangelium Kapitel 8, im Vers 32 sagt Jesus selbst, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und vier Verse weiter, im Vers 36 sagt er, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Einfacher ausgedrückt, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und jetzt bitte das Bild. Hier haben wir wieder die Worte Wahrheit und frei. Welche Freiheit ist hier gemeint? Es ist mehr als die Freiheit von der Sucht. Hier geht es um die Freiheit für die Ewigkeit. Es geht um die Frage, wo werde ich, wo wirst du sein? Ich will es mal ein bisschen flapsig ausdrücken, wenn hier der Deckel zugeht und die Augen zugehen. Wo wirst du dein Leben nach dem Tod zubringen? Im Reich Gottes dem Himmel, wie er in der Bibel beschrieben wird, zum Beispiel in der Offenbarung im vorletzten Kapitel. Da heißt es nach der Lutherbibel: Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Natürlich gibt es noch weitere Stellen, die den Himmel oder das Leben bei Gott direkt beschreiben, aber nur mal die eine. Also, wo bringst du dein Leben zu? Oder im Himmel oder im Reich der Hölle, im Reich des Teufels. Und auch das wird in der Bibel beschrieben. Mir ist dazu am deutlichsten eingefallen die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Wer das nachlesen will, im Lukas-Evangelium Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Weil ja viele denken, und da kursieren ja ganz kuriose Einstellungen, in der Hölle ist es immer warm, da ist immer Party, da kann ich immer saufen, da ist geile Musik und so weiter und so weiter. Aber Hölle bedeutet ewiges Leid. Wie Himmel bedeutet, ich will es mal so sagen, ewiges Leben, ewiges Glück. Und dieses Leid müssen nicht unbedingt körperliche Schmerzen sein. Dieses Leid muss nicht dieses Bild sein, was existiert, dass ich da ständig brenne. Dieses Leid können auch seelische Schmerzen sein. Und ich weiß, dass hier einige sitzen, die damit Erfahrung haben, dass seelische Schmerzen schwerer zu ertragen sind wie körperliche Schmerzen. Körperliche Schmerzen geht man davon aus, und meistens passiert es auch so, die sind irgendwann vorbei. Seelische Schmerzen, das kann dauern. Oder gehen vielleicht nie vorbei. Und wenn ich vom Himmel oder der Hölle rede, dann bedeutet beides in Ewigkeit. Die Ewigkeit hat kein Ende. Wir Menschen denken in unseren Dimensionen immer von Anfang bis Ende. Aber die Ewigkeit hat kein Ende. Eigentlich ist das für uns kaum fassbar. Wir haben heute den Ewigkeitssonntag. Menschen denken an ihre Verstorbenen. Am Tod kommt kein Mensch dieser Welt vorbei. Das trifft alle. Arm, reich, groß, klein, dick, dünn, egal. Und dann steht die Frage, was wird aus meiner oder deiner Seele? Ich habe früher auch mal so gedacht, ich kann sagen, ich habe einige Mal in meinem Leben vor dunklen Gedanken gestanden, die einen Suizid betreffen. Einige Mal. Und ich dachte, als ich noch nicht im Glauben war, super. Dann ist endlich Ruhe. Dann kommst du endlich zur Ruhe. Dann ist alles vorbei. Seitdem ich Christ bin, weiß ich, dass das nicht so ist. Dass das Leben weitergeht. Und dann steht die Frage, was wird aus meiner oder deiner Seele? Und in dem Zusammenhang steht auch das Wort Seelsorge. Da geht es um die Sorge der Seele. Geht es nicht in der ersten Linie um psychische Erkrankung, sondern um die Sorge der Seele. Im, wie sagt Judith immer, Lieblingswort, Kontext des Glaubens natürlich. Denn dieses stirbt nicht. Und das wurde inzwischen auch von verschiedenen Wissenschaftlern bestätigt. Ich bin die ersten Jahre meines Lebens auf dem Dorf aufgewachsen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass meine Oma mir gesagt hat, wenn jemand stirbt, und damals starben ja noch viele zu Hause, bin ja nun auch schon einiges alt, dann wird das Fenster aufgemacht, damit die Seele hinaus kann. Als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden, was das soll. Aber heute als Christ kann ich das nachvollziehen. Die Seele geht auch so raus, das weiß ich auch. Aber um das bildlich zu machen für ein Kind, ist das keine schlechte Möglichkeit. Und nicht nur wir Christen glauben, dass es ein Leben, ein ewiges Leben nach dem Tod gibt. Soweit mir bekannt ist, gibt es diese Überzeugung in allen Religionen dieser Welt. Ob man dann nun Islam sagt, Buddhismus und was es da nicht alles gibt. Der Unterschied zwischen Religionen und unserem christlichen Glauben ist nur der, dass man sich in den Religionen das ewige Leben verdienen bzw. erarbeiten muss. Durch gute Werke, durch Verhaltensweisen, durch fünfmal beten gen Osten und was es da nicht alles gibt. Und man weiß nicht, ob man, wenn man das alles tut, dann wirklich da ankommt, wo man hin will. Uns wird das ewige Leben von Gott geschenkt. Wir müssen nur bereit sein, es anzunehmen. Natürlich, wenn ich Christ bin, versuche ich auch, vernünftig zu leben. Also es ist nicht so, wie das vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen ankommt. Ich lasse hier die Sau raus und dann werde ich eben gerettet. Nee, so ist es nicht, weil, wenn ich Christ bin, wie Paulus sagt, es lebt Christus in mir und Christus verändert mich, dann haut das nicht mehr hin, dass ich tue, was ich will, sondern ich mache, was Jesus will. Und wer diesen Weg bereits gegangen ist, der wird das merken, dass er sich über die Jahre verändert, dass Jesus ihn verändert. Aber zurück. Warum dieses Geschenk? Grundlage alles Bösen, alles Leids ist die Sünde. Und das bedeutet die Abwendung von Gott nach dem Prinzip, ich mache mein Ding und der kann mir gestohlen bleiben. Also das Denken und Handeln entgegen der Gebote Gottes. Und im Reich Gottes, da wo ich vielleicht hin will, gibt es nichts Böses, kein Leid, keine Schmerzen, weil es dort keine Sünde gibt. Wir Menschen, so schreibt es die Bibel, sind aber alle Sünder, alle schuldig geworden. Bereits im ersten Buch der Bibel, im ersten Mose, steht, ich wiederhole sinngemäß, das Menschenherz ist verdorben von Kindheit an. Und wenn ich das höre, kann ich natürlich erstmal auf die Barrikaden gehen, was soll denn das? Ich lebe ja ordentlich und ich streng mich an und ich habe ein gutes Herz und so weiter und so weiter. Aber im weiteren Sinn wird es deutlich. Ich behaupte, jeder von uns hat schon einmal gelogen oder Schlechtes über andere Menschen gedacht oder gesagt. Das sind nur die geringsten Dinge, von denen vielleicht sogar niemand etwas weiß. Aber vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Er weiß alles. Es gibt ja diesen Witz, Gott weiß alles, mein Nachbar weiß mehr. Aber umgedreht wird ein Schuh draus. Wenn ich also in den Himmel und nicht in die Hölle will, muss ich meine Sünden, meine Schuld loswerden. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wer befreit mich davon? Wer nimmt mir meine Schuld ab, damit ich in das Himmelreich komme? Wer bezahlt meine Schuld? Mein Nachbar? Ihr könnt euch ja mal nach links oder rechts bewegen und den mal fragen, nimmst du mir meine Schuld ab? Selbst wenn er so fair wäre und sagt, ich mach das, es funktioniert nicht. Niemandem ist es möglich, dem anderen seine Schuld abzunehmen. Und hier geht es nicht um die Schuld vor der Welt, die vielleicht durch ein Gerichtsurteil getilgt wird, sondern es geht um die Schuld vor Gott, vor dem wir nach Beendigung unseres Erdendaseins stehen müssen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10 heißt es, jeder muss einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und dafür gerade stehen, was er getan oder was er nicht getan hat. Und wenn es heißt jeder, da sind das nicht bloß die, die leben, sondern es sind die, die im Ozean ertrunken sind, das sind die, die in der Erde liegen, weil sie gestorben sind, es sind alle. Alle werden aufstehen müssen und vor diesen Richterstuhl treten müssen. Gott weiß, Egal wie wir uns anstrengen, wir können nie schuldlos leben, solange wir in dieser verlorenen Welt sind. Wir werden immer wieder in Versuchung geraten, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollen. Da er das weiß, hat er in seiner großen Gnade, da sind wir wieder bei dem Wort Gnade, in seiner großen Gnade und seiner Liebe seinen Sohn Jesus Christus vor über 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha für uns sterben lassen. In diesem Sterben hat Jesus alle Schuld der Welt auf sich genommen und somit bezahlt. Denn Schuld muss bezahlt werden. Und zwar die Schuld, die damals schon geschehen war, die Schuld, die damals aktuell war und alle Schuld, die noch kommen wird von allen Menschen, bis Jesus wiederkommen wird, bis es die Welt nicht mehr geben wird. Also jeden Mist, den ich noch in Zukunft baue, bis ich die Augen zumache, den ihr noch bauen werdet, dafür hat Jesus bereits bezahlt. Das ist eigentlich nicht wirklich zu erfassen. Das kann man nur glauben. Gott hat ihn aber nicht bloß sterben lassen, sondern er hat ihn nach 3 Tagen wieder auferstehen lassen. Und mit dieser Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass der Tod besiegt ist. Der Tod hat keine Macht mehr. Wir kommen in dieser Welt nicht am Tod vorbei, das ist richtig. Aber der Tod hat keine Macht mehr für die Ewigkeit. Es liegt nur an uns, ob wir uns dafür entscheiden, in der Ewigkeit im Himmel zu sein oder in der Hölle zu sein. Und wer sich nicht für den Himmel entscheidet, hat sich automatisch für die Hölle entschieden. Einen Mittelweg gibt es nicht. Wichtig ist auch, dass diese Entscheidung getroffen werden muss, bis mein letzter Lebenshauch raus ist. Auch nachzulesen und verständlicher in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Jesus hat den Weg zum ewigen Leben frei gemacht. Und das ist die wahre Befreiung. Die Befreiung von der Gefangenschaft der Sünde. Die Tragik ist nur, dass die meisten Menschen von der Freiheit träumen und sich frei fühlen, in Wirklichkeit aber unheilbar krank und dem ewigen Tod geweiht sind. Aber es gibt einen Weg zurück. Wer rechtzeitig aus diesem unheiligen Traum aufwacht und sich zwecks Rettung zum einzigen Arzt und Helfer, nämlich Jesus Christus, aufmacht, wird gerettet oder anders ausgedrückt befreit. Das setzt aber voraus, dass ich erstens mir meiner Sünden und Schuld bewusst werde und diese anerkenne. Also nicht immer die anderen, sondern ich habe gesündigt. Ich habe falsch gehandelt. Zweitens den Entschluss, dass ich den Entschluss fasse, loszugehen, die Sünde loszulassen und ohne sie weitergehen will. Ob mir das gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich muss es zumindest ins Auge fassen. Ich muss es wollen. Und ich muss Jesus die Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Ich muss es ihm sagen. Ein Einschub. Manche sagen ja, ich bin getauft, ich führe ein gutes Leben und so weiter. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und deswegen komme ich in den Himmel. Alles ist richtig, alles ist gut. Aber wenn ich was von jemandem will, muss ich es ihm aussagen. Ich bringe da immer das Beispiel mit dem Nachbarn. Ich habe ein Auto, das ist kaputt, der Nachbar ist ein guter Kfz-Schlosser und ich glaube, dass er das Auto wieder ganz machen kann. Aber wenn ich es ihm nicht sage, wird es nicht werden. Und da Jesus kein Phantom ist, sondern eine Person, muss ich es ihm sagen. Und das ist das sogenannte Übergabegebet. Ich bin aber gleich fertig. Ja, hier sitzt der Zeitnehmer. Das ist wie beim Sport, der Zeitnehmer. Ich wollte euch eigentlich jetzt noch erläutern, dieses Losgehen und Zurückkommen am Beispiel von der Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist es am deutlichsten, aber könnt ihr vielleicht auch selber nachlesen, Lukas 15, die Verse 11 bis 32 ist den meisten auch bekannt. Also, wenn ich ihn um Vergebung bitte, diesen Punkt kann ich nur erfüllen, wenn ich anerkenne, dass Jesus Christus über mir steht und somit mein Herr ist. Und damit haben die meisten Menschen ein Problem. Denn das passt gar nicht zu unserem Bestreben nach Selbstverwirklichung und Freiheit. Wir selbst wollen immer die Größten sein und auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Wenn ich aber Jesus als meinen Herrn annehme und ihn bitte, zukünftig mein Leben zu gestalten, wird er mich ab diesem Zeitpunkt durch mein weiteres Leben führen. Den Menschen, die wir im Gefängnis begleiten, muss ich nicht oder müssen wir nicht erklären, was Gefangenschaft und was Eingesperrtsein bedeutet. Das wissen die oder das wissen sie besser wie wir. Aber was wahre Befreiung und Freiheit ist, nämlich die Rettung für die Ewigkeit, das können wir ihnen erzählen, weil wir es zumindest in unserem Team auch selbst erfahren haben. Auch weil die meisten von uns selbst durchs Tal der Sucht gehen mussten. Auf diese Einladung zu einem Leben mit Jesus baut unsere Arbeit auf. Wir wissen aber und geben das auch weiter, dass ein Leben mit Jesus kein Fliegen auf einer rosaroten Wolke bedeutet. Wir sind deswegen keine besseren Menschen. Wir werden weiter Sünder sein. Wir haben mit den gleichen Sorgen und Problemen zu kämpfen wie jeder andere auch. Und manchmal hat man auch sogar das Gefühl, es geht weiter abwärts, wenn ich mit Jesus beginne, weil er nämlich in meinem Leben aufräumt. Aber wir haben jemanden, der das mit uns durchsteht, nämlich Jesus. Auch das sagen wir ihm. Wir sind keine besseren Menschen und wir bleiben Sünder. Aber vom Ende her betrachtet sind wir besser dran. Denn das Ja von Jesus gilt immer. Auch wenn wir straucheln und daneben treten, er lässt uns nie los. Auch ein nasser Alkoholiker, der immer wieder mit Rückfällen kämpft oder ein anderer, der Suchtmittel konsumiert, kann ein Geretteter sein, wenn er sein Leben Jesus anvertraut hat und sich Schritt für Schritt von ihm verändern lässt. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir versuchen in unserer Arbeit, den Menschen zu helfen, aus der Sucht herauszukommen, sofern sie es wollen und zulassen. Aber unser großes Ziel ist, sie im Auftrag und mit Hilfe unseres Herrn Jesus Christus zu einem Leben mit genau diesem Jesus ins Himmelsreich zu führen. Und noch eins ist mir wichtig. Blaues Kreuz ist nicht nur die Gefängnisarbeit und Drachenherz. Blaues Kreuz sind vor allem auch die vielen Selbsthilfegruppen in unserem Land, die sich vor Ort um die Betroffenen kümmern. Vor vielen Jahren, am Anfang meines Glaubenswegens, hat ein lieber Bruder hier auf dem Gelände beim Suchthilfetag zu mir gesagt, was nützt es dem Alkoholiker, wenn du ihm am Rande der Grube die Flasche wegnimmst und ihn trotzdem reinfallen lässt? Damals habe ich es noch nicht verstanden, noch nicht richtig verstanden. Aber heute habe ich es erfasst und ich bin froh und dankbar, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe und er mein Herr und Retter ist. Amen.